ARD. Leute, heute ist Frühlingsanfang. Das heißt, wir haben den Winter geschafft. Und noch etwas. Die Energiekrise ist offiziell beendet. Das sage nicht ich, sondern das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern bei einer großen Energiekonferenz in Berlin gesagt.
Heute darf ich sagen, diese Krise haben wir abgearbeitet.
Endlich mal eine Krise weniger. Und was für eine. Wir erinnern uns. Als die russische Armee vor 2 Jahren die Ukraine überfiel, kam noch gut die Hälfte unserer Energie aus Russland. Vor allem von russischem Pipeline-Gas waren wir hochgradig abhängig. Schnell ging daraufhin die Angst um. Vor kalten Wohnungen im Winter und vor der Deindustrialisierung Deutschlands. Denn auch unsere Industrie braucht jede Menge Gas, unter anderem zur Stromerzeugung. Nun liegt der 2. Winter seit Beginn des russischen Angriffskriegs hinter uns und es sind weder die Heizungen ausgefallen, noch mussten im großen Stil Fabriken dicht gemacht werden. Und das, obwohl die Preise für Energie zwischenzeitlich extrem gestiegen sind. Wie haben wir das geschafft? Wer oder was hat uns gerettet? Der Emir von Katar vielleicht, vor dem Habeck sich so tief verbeugt hat, damit er uns Flüssiggas schickt? Nope. So viel sei verraten, der war's nicht. Was wirklich dahinter steckt, das erklären wir euch jetzt und zwar wie immer in nur gut 10 Minuten. Wir, das sind mein Kollege Alex Drost aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion und ich, Susanne Tappe. Und damit herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, jeden Montag bis Freitag neu in der ARD Audiothek und wo es sonst noch Podcasts gibt. Hallo Alex.
Hallo Susanne.
Der 2. Winter ohne russisches Pipeline-Gas liegt hinter uns. Wie sind wir denn durchgekommen?
Wir sind ziemlich gut durchgekommen. Es hat auch nicht ein einziges Mal eine sogenannte Gasmangellage gegeben. Das sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Und die Füllstände der Gasspeicher bei uns und in der EU hätten zuletzt sogar noch ausgereicht, Deutschland und auch Osteuropa bis Ende des Monats mit Gas zu versorgen, selbst wenn es nochmal so richtig kalt geworden wäre.
Okay, aber man muss ja auch sagen, Deutschland setzt ja nicht nur auf das Gas in den Speichern, sondern wir haben ja auch massiv in die Infrastruktur für den Import von Flüssiggas investiert, um eben einer möglichen Gasknappheit vorzubeugen. War das denn dann rückblickend überhaupt nötig und die richtige Entscheidung?
Also ich sag's mal so, richtig ist, dass auch LNG, das ist ja die Abkürzung für Flüssiggas, seinen Beitrag zur Energieversorgung bei uns geleistet hat, aber wirklich nur sehr, sehr begrenzt. Mit Abstand deutlich wichtiger waren da die Gasimporte aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Deswegen halten einige Experten weitere LNG-Terminals, so wie sie ja noch immer geplant sind, für überflüssig.
Das klingt alles in allem ziemlich entspannt. Spiegelt sich das inzwischen denn dann auch im Gaspreis wieder?
Ja, absolut. Also Erdgas ist tatsächlich so günstig wie lange nicht. Der Preis für eine Megawattstunde liegt im Moment bei rund 25 Euro. Anfang vergangenen Jahres war es noch mehr als doppelt so viel. Und kurz nach Beginn des Krieges wurden sogar deutlich mehr als 300 Euro fällig. Also 12-mal mehr als heute.
Lass uns noch mal etwas genauer auf den Verbrauch gucken, denn Gas wird ja nicht nur zum Heizen verfeuert, sondern auch um Strom zu erzeugen. Und tendenziell steigt ja der Strombedarf im Winter, zumal wenn jetzt immer mehr Verbraucher auf Wärmepumpen setzen. Hat sich das beim Gasverbrauch denn bemerkbar gemacht?
Hat es nicht und ich war selbst davon überrascht. Der Gasverbrauch für die Stromerzeugung, der blieb nämlich konstant und zudem, darf man ja auch nicht vergessen, wurde auch noch rund ein Drittel weniger Kohle verbraucht als noch vor einem Jahr, obwohl auch Atomkraftwerke nicht mehr zur Verfügung standen.
Ja, da bleibt ja eigentlich nur noch ein Schluss übrig. Da haben vermutlich doch die Erneuerbaren ganze Arbeit geleistet, oder?
Ganz genau. Also die Produktion von Strom aus Wind und Sonne hat während der Wintermonate im Jahresvergleich sogar ein Rekordhoch erreicht. Das berichtet das Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme. Dazu beigetragen hat natürlich der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik, aber ehrlicherweise auch das milde Wetter.
Aber obwohl sich die Lage am Gasmarkt ja ganz offensichtlich entspannt hat, haben die EU-Mitgliedstaaten dennoch den auslaufenden Gasnotfallplan verlängert. Warum denn das?
Ja, wie sagt man immer so schön, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Und so sehen das auch die EU-Staaten. Die bleiben einfach extrem vorsichtig. Und eigentlich sollte der aktuelle Gasnotfallplan ja Ende des Monats auslaufen. Jetzt ist er um ein weiteres Jahr verlängert worden, um so eben sicherzustellen, dass die Gasspeicher für den nächsten Winter auch wieder komplett befüllt werden können.
Und was bedeutet die Verlängerung ganz konkret?
Also, dass die EU-Staaten ihren Gasverbrauch weiterhin um 15% unter dem Durchschnittsverbrauch halten wollen. Der Referenzzeitraum, der liegt dabei zwischen April 2017 und März 2022 und wird weiterhin Gas eingespart, dann hat das ja auch einen ganz praktischen Nebeneffekt, nämlich, dass auch die Gaspreise stabil bleiben dürften, denn denken wir mal andersrum, bei einer höheren Nachfrage würde ja wahrscheinlich auch der Preis wieder steigen.
Ja, gibt's jetzt nur einen Störfaktor, den ich da so spüre? Viele halten ja ihre Heizkostenabrechnung in Händen und sagen, aber die ist unverschämt hoch. Wie kann das denn dann sein?
Das kann tatsächlich sein und das liegt dann vielleicht daran, dass man noch einen Gasliefervertrag hat, der ältere und damit natürlich auch wahrscheinlich schlechtere Konditionen beinhaltet. Diese Verträge haben ja auch oft eine gewisse Laufzeit von 1 oder 2 Jahren. Sollte man jetzt wechseln können, dann lohnt sich wahrscheinlich mal so ein Tarifvergleich. Aber nochmal, tatsächlich sind die Preise auch schon unter das Vorkriegsniveau gefallen, dem milden Winter sei Dank und leider auch der Tatsache, dass die Konjunktur ja schwächelt. Denn auch dadurch geht der Gasverbrauch vor allem in der Industrie zurück und das wiederum drückt auch auf den Preis.
Okay, das ist natürlich eine Sache, von der wir hoffen, dass es nicht so weitergeht mit der Wirtschaftsschwäche. Erstmal herzlichen Dank für die vielen Infos, Alex.
Total gerne.
Langfristige Verträge mit alten, noch ziemlich schlechten Konditionen. Die nennen auch Versorger als Grund, wenn es darum geht, warum sie die inzwischen wieder stark gesunkenen Preise am Weltmarkt noch nicht an ihre Kunden weitergeben. Besonders ärgerlich ist das für Kundinnen und Kunden, die ihren Anbieter nicht einfach wechseln können, weil sie Fernwärme beziehen und es dafür an ihrem Ort nur einen Anbieter gibt. Viele mussten für 2022 gehörig nachzahlen, oft mehrere tausend Euro. Und sie fürchten sich jetzt schon vor der Abrechnung für 2023. So wie Ingo Stratmann in Pinneberg in Schleswig-Holstein. Seine Heizkosten stiegen nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine von knapp 170 auf mehr als 300 Euro pro Monat.
Ja, das macht mich sehr wütend, die Abhängigkeit, in der man da geraten ist durch diesen Vertrag. Denn wir hatten ja keine andere Wahl. Entweder wollten wir die Wohnung haben, was ja vorrangig unser Ziel war. Und im Nachhinein haben wir jetzt diesen Schock mit der Wärmeversorgung, die eben kein Verhältnis steht. Ne?
Die Fernwärmeanbieter dürfen ihre Preise den Marktbedingungen anpassen. Und die waren 2022, wie gesagt, hart. Aber hat der Anbieter auch wirklich zu diesen Mondpreisen eingekauft? Gibt er also nur seine tatsächlichen Kosten weiter oder macht er mit überhöhten Preisen Profit? Das ist für seine Kundinnen und Kunden nicht transparent. Eine Analyse des Verbraucherzentrale Bundesverbands zeigt, viele Fernwärmeanbieter orientieren ihre Preise am schwankenden Börsenpreis, obwohl sie zum Beispiel in Wahrheit kaum dort einkaufen, sondern langfristige Lieferverträge zu fixen Preisen abgeschlossen haben. Verbraucherschützer fordern hier strengere Regeln. Und es laufen außerdem erste Klagen gegen Fernwärmeanbieter. Wir sind gespannt, wie die ausgehen und halten euch natürlich zu diesem Thema auf dem Laufenden. Jetzt aber Schluss für heute. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert 10 Minuten Wirtschaft gern, denn dann freuen wir uns und wir hören uns quasi automatisch morgen wieder. Bis dahin, macht es gut!